Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Kolloquium Phänomenologicum. Mein Name ist Andreas Saiti und ich vertrete in diesem Semester Herrn Gander. Da fällt mir auch dann die Aufgabe zu, unsere Gastvorträge vorzustellen. Es ist für mich heute eine besondere Freude, Herr Professor Faustino Fabianelli vorstellen zu dürfen. Herr Fabianelli ist ein guter Freund und ein verehrter Kollege. Sein Lebenslauf ist sehr umfangreich und lang, also werde ich nur einige Details erwähnen. Er hat 1998 in Pisa an der Scuola Normale Superiore promoviert, hat dann danach zahlreiche Lehraufträge sowohl in Deutschland als auch in Italien gehabt, an der Ludwig-Maximilians-Universität München und dann an der Università della Calabria. Seit 2004 ist er Ricercatore, also Forscher, zuerst an der Universität Cagliari in Sardinien und seit 2006 dann an der Universität Parma. 2008 bis 2010 ist er Humboldt-Stipendiat hier in Freiburg gewesen und damals haben wir auch uns kennengelernt. Im Rahmen eben von seiner Humboldt-Stelle hier hat er besonders zu der Münchener und Göttinger Phänomenologie gearbeitet. Dazu kürzlich. Seine Publikationsliste ist sehr umfangreich. Er hat verschiedene Monographien zum deutschen Idealismus, vor allem Fichte und Reinhold. Über Reinhold hat er auch als Herausgeber gearbeitet. Er war der Hauptherausgeber der Reinhold-Korrespondenzausgabe für die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Dazu hat er auch viele Aufsätze und Buchkapitel geschrieben. In den letzten Jahren hat er sich in die Phänomenologie, besonders in die Münchner Phänomenologie, vertieft. Und unter anderem hat er neuerdings auch die kritische Ausgabe der Schriften zur Psychologie und Erkenntnistheorie von Theodor Lips herausgegeben. Und heute Abend geht es eben dann um Lips. Der Titel seines Vortrags lautet Psychologie und Metaphysik in der Theodor Lips Phänomenologie. Also, Herr Fabianelli.
Also vielen Dank, Andrea, für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, denn hier zu sein. Ich sehe den Gesichter von Kollegen von der damaligen Zeit und es ist wirklich dann ganz schön hier zu sein. Ich bedanke mich bei Herrn Incontumacia sozusagen, bei Herrn Ganda für die sehr freundliche Einladung. Also es geht hier denn bei Theodor Lips vor allem denn sind, vielleicht könnte man den natürlich nicht machen. Sind denn folgende Ausführungen einem weniger bekannten Kapitel der Geschichte der Philosophie gewidmet. Theodor Lips Phänomenologie. Husserls Vorwurf, Lips sei ein Psychologist, weil er das theoretische Fundament der reinen Logik in der Psychologie gefunden und demgemäß jene, also die reine Logik, als sein Bestandteil dieser, der Psychologie betrachtet habe, hat, das ist der Vorwurf von Husserl, hatte zweifelsohne eine verheerende Wirkung. Und dies nicht bloß auf die damalige Diskussion, sondern auch auf die Forschung der folgenden Jahrzehnte. Scheint gar, dass der Psychologismus-Einwand seinen langen Schatten bis in unsere Zeit wirft und Lips-Denken praktisch in Vergessenheit gebracht hat. Dennoch soll es im Folgenden nicht darum gehen, eine spekulative Rehabilitierung desselben im Allgemeinen anzubieten, sondern eher Struktur sowie Hauptmerkmale des in ihm enthaltenen phänomenologischen Ansatzes darzustellen, den Lips selbst als einen seiner wichtigen Beiträge zur philosophischen Diskussion betrachtete. Dies wird jedoch nicht geschehen können, ohne seine Phänomenologie erstens mit einigen zeitgenössischen Ansätzen, besonders mit Husserls Position, zu konfrontieren und ohne zweitens die Frage zu beantworten, ob und in welchem Ausmaß Lips Phänomenologie tatsächlich dem Psychologismusvorwurf entgehen kann. Diesbezüglich werde ich die These vertreten, dass Lips phänomenologischer Ansatz gerade den Anspruch erhebt, eine Antwort auf diesen Einwand darzustellen und letztendlich darauf abzielt, hinsichtlich der Grundlegung einer antipsychologistischen Phänomenologie die Unentbehrlichkeit der Psychologie in ihrem Zusammenhang mit der Metaphysik zu beweisen. Mein Aufsatz gliedert sich in 7 Teile und eine Konklusion. Im ersten Teil geht es um die unterschiedlichen Bedeutungen der Phänomenologie sowie um die Entwicklung von Lips Auffassung dessen, was man unter diesem Begriff verstehen soll. Der zweite Teil befasst sich mit dem Begriffspaar Tatsache-Norm und zeigt, dass es sich Lips zufolge um keine Opposition handelt. Im dritten Teil wird Lips Phänomenologie ohne Reduktion und den damit verbundenen Idealismus präsentiert. Der vierte Teil ist dem Begriff der Intentionalität gewidmet, der bei Lips mit demjenigen der Tätigkeit einhergeht. Die Teile 5 bis 7 behandeln besondere Themen, die aus dieser Intentionalitätsauffassung hervorgehen. Am Schluss wird anhand der vorigen Ausführungen die Frage nach Lips Psychologismus bzw. Antipsychologismus diskutiert. Erster Teil: von der phänomenologischen Methode zur Phänomenologie des Geistes. Phänomenologie steht bei Theodor Lips am Anfang des 19. Jahrhunderts für die Methode, anhand welcher die Psychologie von den Naturwissenschaften unterschieden werden kann. Lips spricht diesbezüglich vom rein phänomenologischen Standpunkt. Dieser phänomenologische Standpunkt ist seiner Meinung nach der primäre, weil er die Phänomene so auffasst, wie sie erscheinen, ohne sie einer intellektuellen Deutung zu unterziehen. Ob zum Beispiel die Halluzinationen Produkte des Gehirns sind, wie der physiologisch-materialistische Standpunkt meint, oder eher der Psyche, wie einige Psychologen glauben, dies geht über die Art und Weise hinaus, wie sich die halluzinatorischen Phänomene in der unmittelbaren Erfahrung zeigen. Spätestens ab 1903 tritt bei Lips neben dieser Auffassung der Phänomenologie als Methode, als Standpunkt, zu einer bloß deskriptiven Psychologie eine neue Lehre auf. Man hat mit einer Auffassung der Phänomenologie, also diese neue Auffassung der Phänomenologie, die sich nicht darauf beschränkt, den unmittelbaren Charakter der untersuchten psychischen Erfahrung hervorzuheben, sondern vielmehr daran interessiert ist, die wesenhaften Qualitäten sowie Gesetze des Bewusstseins ausfindig zu machen. Phänomenologie steht in beiden Fällen für ein philosophisches Programm, das die Beschreibung des Psychischen hinsichtlich der Normativität, die dessen Bereich kennzeichnet, verstanden wissen will. Die von Lips angestrebte Phänomenologie des Geistes, das ist ein Ausdruck von Lips selber, Phänomenologie des Geistes, soll als eine reine Psychologie verstanden werden, die darauf abzielt, die Gesetzmäßigkeit der Vernunft ausfindig zu machen und gerade deshalb in engem Zusammenhang mit Wissenschaften wie Logik, Ethik oder Ästhetik steht. Lipps Vorschlag zu einer Einteilung der Wissenschaften sieht einerseits vor, die reine psychische Phänomenologie als eine Geisteswissenschaft zu betrachten, sowie Logik, Ethik und Ästhetik es eben sind. Andererseits soll sie von allen anderen Geisteswissenschaften unterschieden werden, dass sie die Grundwissenschaft darstellt, auf welche diese, die letzten, also die anderen Geisteswissenschaften, sich insofern beziehen müssen, als die reine Psychologie bzw. die Phänomenologie des Geistes nach den Gesetzen des Bewusstseins als solchen sucht, die dann in den verschiedenen Geisteswissenschaften unterschiedlich zur Anwendung kommen. Der somit aufgestellte Primat der Psychologie bzw. Phänomenologie wird von Lipps mit dem Argument der Einheit des geistigen Lebens gerechtfertigt, demzufolge Tatsachen und Gesetze der Logik, der Ästhetik sowie der Ethik nicht für sich stehen können. Die Geisteswissenschaften sind Geisteswissenschaften, ich zitiere, wenn und soweit sie psychologische Wissenschaften sind. Der allen anderen Geisteswissenschaften zugrunde liegenden psychischen Phänomenologie wird die Aufgabe zugesprochen, die Erkenntnis, ein Ausdruck von Lipps selber, die Erkenntnis vom Wesen des Bewusstseins zu liefern. Sie stellt als solche die Grundlage für jede empirische psychologische Erklärung dar, die nämlich erst dann ansetzen kann, wenn man die wesenhaften Merkmale sowie Funktionen schon kennt, die vor jeder einzelnen Erfahrung gelten. Diese Stellungnahmen Lipps erwecken den durchaus berechtigten Eindruck, dass Husserls Psychologismus-Einwand nicht umsonst erhoben wurde. Hatte Lipps in seinen Grundzügen der Logik, das ist ein Werk, das 1893 erscheint und auf welches sich Husserl auch bezieht in seinen Prolegomen. Ne? Also man hat den Eindruck, dass Husserls Psychologismus-Einwand nicht umsonst erhoben wurde. Hatte Lipps in dieser Schrift die These vertreten, die Logik sei eine psychologische Disziplin, ich zitiere, so gewiss, dass Erkennen nur in der Psyche vorkommt und das Denken, das in ihm sich vollendete, ein psychisches Geschehen ist, Zitat Ende, unterscheidet er in dieser neuen Phase seines Philosophierens zwischen Psyche und Vernunft, empirischer und reiner Psychologie. Es wäre jedoch falsch, aus dieser evidenten Verschiebung des Gravitationspunktes in Lipps Denken den Schluss zu ziehen, man befinde sich vor einer transzendentalen Phänomenologie im Sinne Husserls. Zweiter Teil, Tatsachen und Normen. Dass dem nicht so ist, möchte ich zuerst anhand einer begrifflichen Opposition zeigen, welche die damalige Diskussion prägte und die ein wichtiges Moment von Lipps Auffassung der Phänomenologie zum Vorschein bringt. Tatsachen und Normen. Unser Philosoph setzt sich hinsichtlich dieses Begriffspaares auf ideelle Weise sowohl Husserls transzendentaler Phänomenologie als auch dem Neukantianismus entgegen. Trotz aller Differenzen ist den beiden letzten Philosophieansätzen die These gemeinsam, dass Wesen und Fakten nicht miteinander vermengt werden sollen. Beide akzeptieren das sogenannte Hume'sche Gesetz, nach welchem das Sollen nicht aus dem Sein abgeleitet werden kann. Lipps ist nun der Meinung, dass gerade die reine psychische Phänomenologie sich insofern mit den unmittelbar gegebenen Tatsachen des Bewusstseins befassen muss, als letztere die Normen des Bewusstseinslebens darstellen. Dieser Erklärung liegt eine doppelte Überzeugung zugrunde, dass diese Art von Phänomenologie mit der Wirklichkeit der Erlebnisse zu tun hat, also mit der, er nennt sie, primären Wirklichkeit, das ist, er unterscheidet fast hegelianisch zwischen der Wirklichkeit der Erlebnisse und Realität der Dinge. Also die Phänomenologie hat mit der Wirklichkeit, mit dieser primären Wirklichkeit zu tun und dass sie sich gerade deshalb auf Fakten bezieht, die ihre Gültigkeit in sich selber haben. Ich möchte mich insbesondere auf diesen zweiten Punkt konzentrieren, also auf den normativen Charakter der Tatsachen. Lipps anerkennt, dass Normen das sagen, was sein soll, sowie Tatsachen darin bestehen, dass etwas ist. Dieser Gegensatz, stimmt seiner Meinung nach aber nicht mit dem Gegensatz von Norm und Tatsache überein, sondern entspricht vielmehr dem, ich zitiere, Gegensatz des Inhaltes der Norm oder dessen, woraus sie zielt, einerseits, und der Tatsache andererseits. Zitat Ende. Durch diese Unterscheidung zielt Lipps darauf ab, das Sollen als eine Tatsache zu betrachten, aus welcher das ihren Inhalt darstellende Gesollte hervorgeht. Ein staatliches Gesetz zum Beispiel sagt, was man inhaltlich tun soll. Es stellt gegenüber dem von ihm selbst normierten Inhalt aber auch eine Wirklichkeit dar, die in ihrem tatsächlichen Dasein vorausgesetzt wird. Die Norm ist also eine Tatsache, die als solche gültig ist. Der Begriff der Gültigkeit kann somit dem Bereich des Seins zugesprochen werden. Diese Identifizierung wird nach Lipps durch die zentrale Stelle ermöglicht, die das reine Ich in der Philosophie, in seiner Philosophie insbesondere, einnimmt. Tatsache ist nämlich das der Vernunft gemäße. Das, zitiere, mit dem Gesetze der Vernunft einstimmige oder, wie wir sagen, das logisch Richtige. Zitat Ende. Tatsache ist anders gesagt, was die Vernunft von mir als individuellem Ich fordert und ich gerade deshalb denken soll. Hier geht es offensichtlich für Lipps offensichtlich darum, den Primat der Psychologie zu betonen, sowie den damit zusammenhängenden Psychologismus-Einwand zu widerlegen. Gerade indem man zeigen kann, dass die Bewusstseinstatsachen psychologische Tatsachen sind, die gleichzeitig als Normen eines Vernunft-Ich aufgefasst werden können, soll es möglich werden, der Kritik eines Husserls zu widersprechen. Man befinde sich vor einer Lücke in der Beweisführung der Psychologisten, weil ihr Argument höchstens die Mitbeteiligung der Psychologie an der Fundierung der traditionellen Logik aufweisen, jedoch nicht ausschließen kann, dass es eine reine Logik gibt, die das wesentliche und eigentliche Fundament derselben darstellt. Das ist das Argument von Husserl. Handelt es sich nämlich bei den Tatsachen der Psychologie um Tatsachen eines reinen Ich, das ist die Position von Lipps, die gerade deshalb an sich gültig sind, kann man behaupten, dass die von Husserl gewollte reine Logik gerade im Bereich der Psychologie bzw. der Phänomenologie des Geistes zu finden ist. Und dass es dabei nicht um das individuelle Ich der empirischen Psychologie, sondern um das übersinnliche Ich gehe, in welchem die Vernunft als solche besteht, behauptet Lipps ab 1903 immer wieder. Er kann deshalb argumentieren, der Psychologismus-Einwand betreffe ihn nicht, weil er nicht bloß von Tatsachen des empirischen Bewusstseins spricht, sondern von Tatsachen der Vernunft, die selbst Normen sind. Ja, er schickt die Kritik sogar insofern an den Absender zurück, als er die angeblichen Antipsychologisten beschuldigt, die Bewusstseinstatsachen sowie deren Bedeutung für die Begründung der Philosophie übersehen zu haben. Lipps fühlt sich deshalb berechtigt, sich einen wahren Antipsychologisten zu nennen und von einer Abart, das ist ein Wort von Lipps, eine Abart des Psychologismus zu sprechen, welch letzterer, Zitat, ein Symptom derselben Krankheit, desselben Unvermögens, Tatsachen zu sehen, darstellt. Zitat Ende. Dritter Teil, Phänomenologie ohne Reduktion und Idealismus. Also diese Gleichwertigkeit von Norm und Tatsache besagt letztendlich, dass Psychologie nicht mit Psychologismus vermengt werden darf, dass das Dasein einer mit der Phänomenologie des Geistes übereinstimmenden reinen Psychologie eine antipsychologistische Auffassung rechtfertigt, für welche die Normativität in der Tatsächlichkeit des überindividuellen Bewusstseinslebens gefunden werden kann. Indem man nun den Bereich der Vernunft ausfindig macht, kann das empirische Dasein der Welt nicht mehr philosophisch angenommen werden. Die neue Bewusstseinswissenschaft will sich nämlich nicht bloß auf die Beschreibung der Tatsachen beschränken. In ihr findet vielmehr ein Umdenken statt, durch welches man ja bei den Gegenständen bleibt, die gegeben sind, jedoch nicht bei denselben, Zitat, so wie sie gegeben sind. Lipps phänomenologisches Denken geht offensichtlich von der Gegebenheit der Welt aus. Die dabei verlangte Einstellung darf mit der Begrifflichkeit Husserls als seine natürliche definiert werden. Es wäre deshalb korrekt zu behaupten, dass man es bei Lipps mit einer Phänomenologie ohne Reduktion zu tun hat. Das in ihr stattfindende Umdenken besteht nämlich nicht wie bei Husserl in der Einklammerung bzw. Ausschaltung der natürlichen Welt. Es stellt vielmehr deren Erklärung anhand der Vernunftgesetze dar. Obwohl alle Wissenschaften ein Bearbeiten bzw. ein Umdenken der Gegenstände der natürlichen Erfahrung eigentümlich ist, sie werden ansonsten keine Wissenschaften, sondern bloße Beschreibungen, definiert sich das Umdenken der reinen Bewusstseinswissenschaft, von der Lipps spricht, als eine, das ist auch ein Wort von Lipps selber, Kritik der Vernunft, die vom individuellen Bewusstsein und seinen Gegenständen ausgeht, um, Zitat, zum reinen Bewusstsein und seinem Gegenstande führt. Lipps zeigt sich hier mit Kant einverstanden, dass die Gesetzmäßigkeit der Welt von der Gesetzmäßigkeit der Vernunft abhängt. Die Denkgesetze sind für ihn nicht Denkgesetze, weil sie Gesetze der Gegenstände sind, sondern umgekehrt. Das Primäre ist die Gesetzlichkeit des Geistes, durch welche das Umdenken der Gegenstände stattfindet. Er kann deshalb behaupten, dass es Gegenstände der Gesetze der Gegenstände gibt, Zitat, weil das Ich Tätigkeit ist und Tätigkeit die Gegenstände in sich schließt. Zitat Ende. Die phänomenologische Reflexion hängt hier von einem metaphysischen Begriff wie dem Tätigsein des Ich ab und nimmt Gestalt an, dank ebenbürtigen Stellungnahmen zum Begriff der Natur. Unter Natur soll man nämlich nicht, wie bei Kant, den Zusammenhang der Erscheinungen verstehen. Dies war nach Lipps, Zitat, ein Irrtum Kants, den aber seine Nachfolger insofern berechtigt haben, als sie zum Schluss gekommen sind, dass gerade weil der Geist der Gesetzgeber der Natur ist, man von einer objektiven Wirklichkeit derselben als geistiger Wirklichkeit sprechen muss. Noch ein kurzes Zitat: Ist die Weltgesetzmäßigkeit die Gesetzmäßigkeit des Ich, dann ist diese Welt im Ich. Zitat Ende. Lipps übernimmt innerhalb dieser der kantischen Philosophie und deren Auslegung seitens der Nachfolger gewidmeten Reflexion einen Begriff, den Fichte benutzt hatte und übrigens auch Heinrich Rickert, aber natürlich denn von Fichte her, einen Begriff, den Fichte benutzt hatte, um das seiner Meinung nach, also Lipps Meinung nach, korrekte Verständnis der Natur zum Ich zu bestimmen. Natur ist Material der Pflicht. Die Natur sowie deren Gegenstände stellen für Fichte sowie auch für Lipps das Anwendungsgebiet der egologischen Tätigkeit dar und bekommen nur insofern Wert, als letztere sich auf sie bezieht. Lips benutzte unterschiedliche Namen, um seine theoretische Auffassung zu bezeichnen. Er spricht zum Beispiel vom reinen Subjektivismus, vom absoluten Idealismus, von monistischer Weltanschauung. Man befindet sich offensichtlich vor einer Auffassung der idealistischen Philosophie, die sich an metaphysischen Theorien inspiriert. Idealismus verbindet sich bei Lips auf eine ganz besondere Weise mit Phänomenologie. Dies wird besonders evident, wenn man seine Position mit der entsprechenden zeitgenössischen Auffassung Husserls vergleicht. Auch Husserls phänomenologischer Ansatz geht mit einem Idealismus einher. Also ich rede natürlich dann von der transzendentalen Phänomenologie, demzufolge die Welt prinzipiell nur ein Korrelat des absoluten Bewusstseins darstellt. Alle realen Einheiten sind nach Husserl Sinneseinheiten und setzen insofern ein sinngebendes Bewusstsein voraus. Er spricht diesbezüglich von der Konstitution der Bewusstseinsgegenständlichkeiten. Wo aber für Husserl die Konstitution im Sinne des Sichausweisens der Gegenständlichkeit gegenüber dem reinen Bewusstsein steht, haben wir es bei Lips mit einer Konstitutionsauffassung zu tun, die in der Formung der Dinge durch das Ich besteht. Im Gegensatz zum phänomenologischen Idealismus Husserls handelt es sich in Lips idealistischer Phänomenologie des Geistes nicht bloß darum, das sich beurkunden der Erfahrungsgegenständlichkeit mit ihrer Gesetzmäßigkeit ans Licht zu bringen, sondern vielmehr um, ein kurzes Zitat, das geistige Schaffen von Objekten. Zitat Ende. Vierter Teil, Intentionalität und Tätigkeit. Lips Begriff der Konstitution liegt ein ganz besonderer Begriff des Aktes zugrunde. Akt ist dasjenige Moment des Bewusstseinslebens, in dem die geistige Tätigkeit sich vollzieht. Ein Akt stellt, anders gesagt, die Konkretisierung der Aktualität dar, durch welche der Geist bzw. die Vernunft sich offenbart. Lips misst der Aktualität gerade eine metaphysisch-konstitutive Bedeutung zu und versteht sie als denjenigen Begriff, der an die Stelle der Kausalität tritt, wenn man den phänomenologischen Standpunkt einnimmt. Er vergleicht die Akte der von ihm angestrebten Phänomenologie des Geistes mit den Punkten verschiedenartiger Linien, die diejenigen Tätigkeiten darstellen, welche vom Ich ausgehen und beim Ich ankommen. Ist der Endpunkt der Linie ein besonderer Inhalt, der durch das Denken zum Gegenstand wird? Ist der Anfangspunkt das Ich, zu dem die Tätigkeit gehört? Ist endlich die Linie zwischen den zwei Punkten das, Zitat, das Meinsein, das Bezogensein auf mich oder mein Bewusstsein, Zitat Ende, das sich in der Zeit ausstreckt? Man versteht, wie Lips durch eine solche Begrifflichkeit seine eigene Auffassung der phänomenologischen Intentionalität zum Ausdruck bringen will. Er spricht diesbezüglich von, Zitat, zugewendet sein meiner zu einem Gegenständlichen, Zitat Ende. Von Bedeutung ist nun, dass Lips gerade diese Auffassung des Aktbegriffes ausdrücklich gegen Husserls Verwendung desselben wenden will. Hatte Husserl in den logischen Untersuchungen, das ist übrigens die einzige Schrift, die Lips kannte, weil Husserl außer dieser Schrift, also außer Philosophie als strenge Wissenschaft, kannte eigentlich dann die logischen Untersuchungen. Hatte Husserl in den logischen Untersuchungen behauptet, dass aus dem intentionalen Erlebnis, um das sich die ganze phänomenologische Reflexion dreht, jeder Gedanke der Betätigung ausgeschlossen bleiben muss, hebt Lips hingegen hervor, dass eine intentionale Relation nicht ohne die Aktualität des Aktes, das heißt die Tätigkeit des Ich, zustande kommen kann. Husserl, das ist der Einwand von Lieb selber, Husserl hätte den Sinn des Wortes Akt verwischt. Er hätte übersehen, Zitat, dass in diesem Worte doch zweifellos die Aktualität steckt. Zitat Ende. Diese Stellungnahme birgt zumindest drei Thesen, welche die zwei Projekte der Phänomenologie von Lips und Husserl wesentlich voneinander unterscheiden. Ihnen sind die nächsten drei Paragraphen gewidmet. Ich fange mit dem fünften, in dem es um eine logisch-praktische Phänomenologie geht. Vom Tätigsein des Ich, das die ganze phänomenologische Reflexion Lips steuert, hängt deren praktisch-ethische Beschaffenheit ab. Diesbezüglich wäre es nicht unstatthaft zu behaupten, dass das ganze Projekt einer Phänomenologie des Geistes sich bei Lips im Sinne einer voluntaristischen Auffassung des Bewusstseinslebens sowie der damit verbundenen Welt der Gegenstände bestimmt. Er versteht nämlich das absolute Ich, das durch die phänomenologische Perspektive erreicht wird, als die reine praktische Vernunft bzw. den reinen Willen, der will und fordert. Was das absolute Ich aber fordert, ist nichts anderes als die Verwirklichung seiner selbst. Und gerade danach strebt auch das endliche Ich der einzelnen Individuen. Ideal der Vernunfttätigkeit stellt für mich die Überwindung aller numerischen sowie qualitativen Unterschiede dar, die sich, Zitat, im Erleben des transzendenten Ich in uns und in anderen sowie im Einswerden mit dem Weltwillen und seiner Tätigkeit, Zitat Ende, vollständig realisiert. Das Sollen erweist sich somit als einer der zentralen Begriffe von Lips Phänomenologie. Da das absolute Ich uns als Individuen immanent ist und doch transzendiert, es ist in uns, wir sind aber nicht es selbst, wir sind es, wie Lips selber sagte, mit der Schranke, das ist auch übrigens auch ein Begriff von den man bei in der klassischen deutschen Phänomenologie bei Fichte insbesondere findet, stellt es an uns die Forderung, wir sollen wie es selbst sein. Die metaphysisch beladene Begrifflichkeit, die hier am Werk ist, beeinflusst nun aber auch die Bestimmung der unterschiedlichen Arten des Tätigseins des Ich, sodass man behaupten muss, in jedem einzelnen und empirischen Akt werde die Realisierung des absoluten Ich gefordert. Die Forderungen, durch welche die Gegenstände sich an die erkenntnistheoretischen Denkakte richten, um ihre eigenen Rechte anerkannt zu sehen, stellen in der Tat Arten des Sollens dar, die das absolute Ich selber verlautbaren lässt. Hier erkennt man nochmals Lipser Idealismus, für welchen die Gesetzmäßigkeit der Gegenstände nichts anderes ist als die Gesetzmäßigkeit des reinen Ich. Kein Objektivismus bzw. Realismus kann unabhängig von der Tätigkeit des absoluten Ich vertreten werden. Hier sieht man gut, wie Lipser idealistische Auffassung eine praktische Dimension in sich enthält, die sie von zeitgenössischen Lehrmeinungen wesentlich unterscheidet. Beachtet man zum Beispiel, dass die Gegenstandsforderung für Lips die Funktion von Meinungsbegriff des Objektivs übernimmt, versteht man auch, dass eine Gegenstandstheorie im Sinne von Meinung für ihn nur im Zusammenhang mit dem reinen Willen aufgestellt werden kann. Die reine Willenstätigkeit liegt an einzelnen und beschränkten Akten, erkenntnistheoretischen, ästhetischen sowie moralischen, des individuellen Ich zugrunde. Es gibt demgemäß keine Wahrheit bzw. Falschheit, die nur ein gnoseologisches Thema repräsentiert und nicht praktisch gekennzeichnet ist. Wenn nämlich das Urteil den Akt der Anerkennung der Gegenstandsforderung darstellt, das ist die Definition, liebste Definition von Urteil, die Anerkennung der Gegenstandsforderung darstellt und dieser gegenständliche Geltungsanspruch in der Tat mit der individuellen Verlautbarung des Sollens vom absoluten Ich übereinstimmt, dann sind das Wahre und das Falsche nicht bloß theoretische Irrtümer, sondern auch praktische Fehler. Fordert jemand von mir, dass ich den blauen Himmel als grau denke, verlangt er, dass ich den Gegenstand, Zitat, geringer werte, als ich ihn werten sollte. Zitat Ende. Sage ich, dass ich den erwähnten Körper als ich aus denen denken muss, meine ich mit dem Müssen keinen Zwang. Ich bin anders gesagt nicht gezwungen, die Dinge so zu erkennen bzw. zu denken, wie sie sind. Trotzdem bleibt es wahr, dass ich es solle, wenn ich nicht ein falsches Urteil fällen will, das als solches der absoluten Vernunft bzw. dem reinen Willen unangemessen ist. Lips rekurriert in diesem Zusammenhang auf Kants Begriff des kategorischen Imperativs, den er als die Forderung des Gegenstandes auslegt, die sich in ihrer Tatsächlichkeit schlechthin behauptet. Obwohl er die Verstandesurteile als von dem praktischen, auf mein Wollen gerichteten Urteilen unterschieden wissen will, zielt seine Argumentation schließlich darauf ab, jenseits dieser Differenz das ihnen beiden gemeinsame Merkmal der Kategorizität festzuhalten. Verstandesforderungen sowie ethische Forderungen sind also kategorische Imperative. Und sie sind es, weil beide, noch ein Zitat, das in uns hineintönende und vom Denken auffindbare Wollen eines transzendenten Ich darstellen. Lips negiert hier gerade das, was Heinrich Rickert gegen seinen Begriff der Gegenstandsforderung ein paar Jahre später einwenden wird. Dass es sich um eine Forderung im regelrechten Sinne handle, weil sie aus einem existierenden Gegenstand komme und man deshalb nicht nur von einer Forderung des Sollens, sondern auch von einer Forderung des Seins sprechen könne. Fünfter Teil, egologische Phänomenologie. Lips Phänomenologie des Geistes gründet in der Tätigkeit des Ich. Sie muss deshalb als eine Lehre verstanden werden, deren Zentrum nicht bloß das Bewusstsein, sondern vielmehr das Ich ist. Eine derartige egologische Auffassung der Phänomenologie schließt nun unter anderem Husserls entsprechendes Verständnis aus, um die sowohl wie es in den logischen Untersuchungen als auch in Ideen 1 zum Ausdruck gebracht wurde. Hatte die erste Schrift, also die logischen Untersuchungen, die These vertreten, ich zitiere, das rein psychische Ich reduziere sich auf die aus den unterschiedlichen Bewusstseinsinhalten bestehende Bewusstseinseinheit, die sich durch gewisse Verknüpfungsformen der Inhalte selbst komponiert, das ist die These von Husserl in den logischen Untersuchungen, sprechen Ideen 1 vom reinen Ich als einer Transzendenz in der Immanenz, die hinsichtlich ihrer wesentlichen Rolle, die bei jeder Cogitatio spielt, nicht ausgeschaltet werden kann. Von beiden Ich-Auffassungen entfernt sich Lips, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Das Ich stellt entgegen der These der logischen Untersuchungen das unreduzierbare Zentrum des ganzen Bewusstseinslebens dar, aus welchem die verschiedenen Strahlungen, das heißt die einzelnen Bewusstseinserlebnisse, hervorgehen. Lips Phänomenologie unterstreicht aber auch mehr als diejenigen von Husserls Ideen 1 die egologische Dimension, die allen Bewusstseinserlebnissen eigentümlich ist. Dies hängt zweifelsohne mit dem praktischen Charakter von Lips phänomenologischem Denken zusammen, von dem schon zuvor die Rede war. Das Ich ist grundsätzlich Tätigkeit und alle Tätigkeit ist, Zitat, Tätigkeit des Ich. Ich komme zum letzten Paragraphen, der objektivierende und nicht objektivierende Akte heißt. Das zuvor erläuterte Verhältnis des, des Erkenntnisses theoretischen mit dem praktischen geht nun mit einem anderen Moment von Lipse phänomenologischen Denken einher, der Negation des Unterschieds von objektivierenden bzw. nicht objektivierenden Akten. Bekannt sind die mannigfaltigen Raisons d'être für diese Differenzierung seitens Husserls. Ich möchte hier zwei nennen, die hinsichtlich der Stellungnahme Lipse von besonderer Bedeutung sind. Erstens, die Intentionalität der zwei Aktformen ist nicht dieselbe. Man hat es, wie Husserl sagte, gewissermaßen mit primären und sekundären Intentionen zu tun, die auf eine Fundierung dieser, also der sekundären Intentionen, durch jene, die primären Intentionen, verweisen. Man könnte nämlich an keine Freude denken, wenn man keine Vorstellung des Gegenstandes hätte, an dem man sich freut. Zweiter Punkt, die objektivierenden Akte zeichnen sich gegenüber den nicht objektivierenden dadurch aus, dass sie Erkenntnis bzw. wahrheitsfähig sind. Indem die objektivierenden Akte sich auf einen Gegenstand beziehen, behaupten sie nach Husserl dessen inhaltliche Bestimmungen entweder durch, Zitat, die in ihre Sphäre gehörigen Erfüllungssynthesen, Zitat Ende, die den Charakter der Erkenntnis haben, oder durch die Enttäuschungssynthesen, die, Zitat, den korrelaten Charakter der Trennung aufweisen. Bei den nicht objektivierenden Akten, Wünschen, Begehren, handelt es sich hingegen nicht um Wahrheit oder Unwahrheit, sondern vielmehr um Angemessenheit bzw. Unangemessenheit oder Wahrhaftigkeit bzw. Unwahrhaftigkeit des sprachlichen Ausdrucks, wodurch die Akte selbst kundgegeben werden. Mit beiden Fällen, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit, hat aber doch die Wahrheit nichts zu tun. Lipse Argumentation gegen den Unterschied von objektivierenden und nicht objektivierenden Akten hebt insbesondere bei der inneren Verschränkung an, die zwischen der Ich-Tätigkeit und der Gegenständlichkeit besteht. Er ist der Meinung, dass alle Arten der intentionalen Zuwendung des Ich auf etwas objektivierend sind. Im Denkakt, so wie übrigens in allen anderen Bewusstseinsakten, steckt Lipse zufolge die Aktualität, das heißt diejenige Tätigkeit des Ich, durch welche sich die Welt der Gegenstände konstituiert. Aus diesem Grund anerkennt er die Priorität der Denkakte, durch welche die Gegenstände erst zustande kommen. Er stellt aber in Frage, dass geistige Tätigkeiten wie Werten oder Wollen keine eigenen Objekte haben. Schon bevor Husserl den Begriff der Wertnehmung in Forschungsmanuskripten aus dem Jahre 1909 einführt, durch den eigentlich eine Revision der Lehre der logischen Untersuchungen bezüglich des Unterschieds zwischen objektivierenden und nicht objektivierenden Akten stattfindet, vertritt Lipse die These, dass die praktischen Akte doch auf ihren eigenen Gegenstand gerichtet sind. Dass sie in schlichten Denkakten fundiert sind, bedeutet also nicht, dass sie nicht objektivierend sind. Neben Gegenstandsapperzeptionen, bei welchen die perzeptive Tätigkeit sich auf den Gegenstand richtet, zum Beispiel den Menschen, den ich sehe und mir vorstelle, gibt es unter anderem auch Wertapperzeptionen, die als Gegenstand den Wert haben, der, Zitat, etwa in dem Charakter einer Person oder in einem Kunstwerk liegt, Zitat Ende. Indem auch die praktischen Akte gegenstandssetzende sind, sind sie nun aber wahrheitsfähig, wie die Erkenntnis der heutigen Akte. Eine Wertung bzw. eine Wollung kann nämlich beurteilt werden. Auch hier geht es wie bei den Verstandsurteilen um die Anerkennung einer Forderung, die jetzt aber das Wertvolle oder das Gute betrifft. Die in der Forderung enthaltene Notwendigkeit ist nach Lips, wie man schon gesehen hat, eine logische und praktische Notwendigkeit gleichzeitig. Es ist die Forderung, die das reine Ich an mich als Individuum stellt, um anerkannt zu werden. Tue ich dies nicht, bin ich im Falschen, wobei aber die Falschheit keine bloß theoretische Beschaffenheit besitzt. Lips versucht offensichtlich gegenüber einer Trennung des Theoretischen vom Emotionalen, die zum Beispiel bei Husserl durch Unterscheidung zwischen objektivierenden und nicht objektivierenden Akten bewerkstelligt wird, eine Erweiterung des Praktischen innerhalb der phänomenologischen Reflexion einzuführen. Ich komme zum Schluss. In einem Brief an Husserl vom 8. Dezember 1903 bringt Lips seine Überzeugung zum Ausdruck, er sei hinsichtlich dessen, was Philosophie sein soll, mit seinem Korrespondenten im Wesentlichen einverstanden. Nur mit Husserls Terminologie könne er sich schwer anfreunden. Nicht nur könnte sie einfacher sein, stimmt auch, sie sei noch dazu psychologistisch. Ein Zitat aus diesem Brief: Ich habe einmal halb im Scherz, halb im Ernst meinen spezielleren Schülern, und das sind Leute wie Moritz Geiger oder Adolf Reinach, also Leute, die natürlich dann mit Husserl viel zu tun gehabt haben nachher. Also ich habe halb im Scherz, halb im Ernst meinen spezielleren Schüler, die ihre logischen Untersuchungen sehr eifrig studieren, gesagt, es müsse einmal einer von ihnen eine Streitschrift gegen sie schreiben unter dem Titel Husserls Psychologismus. Will man diese prima facie befremdende Behauptung verstehen, ist es zuerst nötig, Lips üblichen Gebrauch des Wortes Psychologismus kurz in Erinnerung zu rufen. Wir haben schon gesehen, wie er diesbezüglich von einem falschen Antipsychologismus spricht, der sich als Objektivismus ausgibt, jedoch nur eine Abart des Psychologismus im gewöhnlichen Sinne des Wortes darstellt. Ist der falsche Objektivismus eine Abart des Psychologismus, scheint es nun möglich, an einen Subjektivismus zu denken, der, wie sein Gegensatz, auch unter der gemeinen Kategorie des Psychologismus subsumierbar ist. Beiden gemeinsam ist eine Verschiebung des Tatsachensinnes, beziehungsweise die Unfähigkeit, Tatsachen zu sehen. Neben dieser Bedeutung des Psychologismus findet sich nun bei Lips eine andere Definition desselben, laut derer das Grundwesen des Psychologismus darin besteht, ich zitiere, dass man psychologische Vorkommnisse zusammenwirft mit demjenigen, was dem Bewusstsein und allen Bewusstseinerlebnissen, also allem Psychologischen als sein absolutes Gegenteil gegenübersteht, das heißt mit den Gegenständen. Also psychologische Vorkommnisse zusammenwirft mit den Gegenständen. Inwiefern ist nun Husserl ein Psychologist? Insofern er die Tatsache nicht sieht oder insofern als er die Grenzlinie zwischen subjektiven und objektiven Elementen des Bewusstseinslebens nicht richtig zieht. Mir scheint, dass die zwei Möglichkeiten keine Alternativen darstellen, dass der zweite Fehler vielmehr eine Konsequenz des ersten ist. Ist es aber so, da muss man meinen, Husserls Lehre könne des Psychologismus bezichtigt werden, weil sie einen falschen Subjektivismus bzw. Objektivismus enthält. Und sie ist auf eine unrichtige Weise subjektiv und objektiv, weil sie nicht erkennt, was tatsächlich gilt. Und gerade dies ist es, was Lips letztendlich zu denken scheint. Der in den logischen Untersuchungen enthaltene phänomenologische Ansatz, der einzige, den Lips 1903 kannte, ist psychologistisch, weil er weder das Subjekt noch das Objekt richtig erkannt hat. Was Lips damit meint, sollte nach den bisherigen Ausführungen klar sein. Phänomenologie allein reicht nicht. Sie muss Hand in Hand mit Psychologie und Metaphysik gehen. Im Gegensatz zur nicht-egologischen Auffassung der Phänomene, so wie sie in den logischen Untersuchungen zum Ausdruck gebracht wird, muss die Zentralstelle des Subjekts, beziehungsweise ein reines Ich, innerhalb des Bewusstseinslebens betont werden, von dem alle einzelnen Erlebnisse nur Strahlungen sind. Und auch die Gegenstände erheben an das individuelle Subjekt Forderungen und vermengen sich nicht mit ihm, weil sie ein eigenes Wesen besitzen, das der absoluten Vernunft gemäß ist. Husserl hat in Ideen 1 die Resultate seines langen Nachdenkens kundgegeben, durch welche die Auffassung der logischen Untersuchungen zugunsten einer transzendentalen Phänomenologie aufgegeben wurde. Lips ist gestorben, bevor er Stellung zu dieser neuen philosophischen Lehre nehmen konnte. Mir scheint jedoch, und die vorigen Ausführungen sollte, wie ich offen gezeigt haben, dass seine Phänomenologie des Geistes genügend Elemente enthält, die auch für eine Ablehnung von Husserls transzendentaler Phänomenologie sprechen. Dankeschön.